Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die deutsche Industrie steckt in der Rezession. Der Maschinenbau etwa bekommt längst nicht mehr so viele Aufträge. Der zuständige Verband bläst trotzdem keine Trübsal und sieht selbst in der zunehmenden Kurzarbeit noch ein positives Signal.
Würden Sie der Meinung sein, das Ganze geht hier den Bach runter, dann würden Sie die Leute nicht in Kurzarbeit schicken, sondern entlassen.
Der Maschinenbau und die Konjunktureintrübung, das ist ein Thema in Wirtschaft und Gesellschaft bis 17:30 heute mit Sina Fröndrich. Spekulieren, zocken und innerhalb kürzester Zeit riesige Summen hin und her schieben, auch das passiert an den Börsen. Für einige ist diese Art des Handels sogar der Inbegriff der Börse. Um schädliche, gar gefährliche Transaktionen in Zukunft zu vermeiden, wird seit Jahren über eine Finanztransaktionssteuer gesprochen. Und nun hat Finanzminister Olaf Scholz einen Entwurf vorgelegt für insgesamt 10 EU-Staaten. Doch anstatt sekundenschnelle Geschäfte zu besteuern und damit vielleicht auch einzugrenzen, trifft es in erster Linie Kleinanleger und den Aktienhandel. Über den Entwurf und die Kritik daran berichtet Johannes Kuhn.
Der Entwurf für eine Finanztransaktionssteuer steht und ist an die anderen 9 EU-Mitgliedstaaten verschickt, die ebenfalls über eine Einführung nachdenken.
Aus meiner Sicht heißt das, dass wir jetzt am Ende der Kurve sind und den Schlusssport einlegen können,
sagt ein zufriedener SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Immerhin wird auf der EU-Ebene bereits seit 2011 über die Steuer diskutiert. Der Rahmen, die Steuer auf Aktienkäufe, soll auf Papiere von Unternehmen erhoben werden, die ihren Hauptsitz im Inland haben und deren Börsenwert im Milliardenbereich liegt. In Deutschland wären das 145 Firmen. Der Entwurf sieht vor, dass Aktienkäufer pro Papier 0,2% des Geschäftswerts an den Fiskus zahlen. Bei einem Aktienpreis von 1.000 Euro werden also 2 Euro fällig. Börsengänge sind von der Regel ausgenommen. Der Koalitionspartner von der Union sieht noch Redebedarf.
Wir haben dazu noch Fragen,
sagt CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Sein Stellvertreter Carsten Linnemann positionierte sich deutlicher und sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland von einer Aktienstrafsteuer. Er lehnt die Vorschläge ebenso ab wie der CDU-Wirtschaftsrat und der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach. Im Zentrum der koalitionsinternen Debatte dürfte unter anderem stehen, wie mit Altersvorsorgeprodukten mit Wertpapieranteil verfahren wird, zum Beispiel Fondssparpläne im Rahmen der Riester-Rente. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Wir müssen auch aufpassen dabei, dass wir nicht die Rentenprodukte jetzt in Mitleidenschaft nehmen. Also von daher, dass man das jetzt mal beginnt, aber dann auch gezielt und mit einem Teil der möglichen Masse beginnt, ist für uns ein richtiges Vorgehen.
Scharfe Kritik übt in diesem Zusammenhang die FDP. Eigentlich müsste man gerade Kleinsparern Aktien als Investitionsform schmackhaft machen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann. Die Scholz-Pläne bewirkten aber das Gegenteil.
In der neuen Zeit, um die es ja gehen soll, sind wir ja im Zeitalter der 3 N's angelangt. Der Niedrigzinsen, Nullzinsen und der Negativzinsen. Und wer in einer solchen Zeit Aktiensparern das Leben schwer macht, macht nichts anderes, als eine Vorsorgesteuer auf den Weg zu bringen.
Mit der Einführung der Finanztransaktionssteuer soll vor allem die Grundrente finanziert werden, die ab 2021 ausgezahlt wird. Das Finanzministerium rechnet mit Einnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Unmittelbar nach der Finanzkrise 2008 wurde die Steuer eigentlich als Instrument diskutiert, Aktienspekulationen und Hochfrequenzhandel einzudämmen. Davon sei nicht mehr viel übrig, kritisiert nicht nur das globalisierungskritische Bündnis ATTAC, sondern auch die Linkspartei. Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali.
Die aktuellen Pläne sehen ja sehr, sehr viele Ausnahmen vor. Also 90% der Finanztransaktionen wären davon gar nicht erfasst. Das heißt, diese Pläne reichen in jedem Fall nicht aus.
Kritik äußerte auch der grüne Co-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Großanleger werden verschont, Kleinanleger werden besteuert, die Lenkungswirkung fällt weg und die soziale Schieflage ist da.
Zustimmung erhalten die Scholz-Pläne von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, der von einer guten Grundlage sprach. Die Diskussion auf europäischer Ebene wird womöglich bereits im Januar fortgesetzt.
Aus Berlin Johannes Kuhn. ThyssenKrupp, Siemens, GEA, sie sind die bekannteren Gesichter des deutschen Maschinenbaus, zu dem auch viele Mittelständler gehören. Die Branche gilt als Rückgrat der deutschen Wirtschaft und lange Zeit eilten die Unternehmen von einem Rekord zum nächsten. Doch damit ist es nun vorbei. Und dennoch, trotz trüber Aussichten bleibt der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer positiv gestimmt, wie Micha Erhardt berichtet.
Nach einem Rückgang der Produktion in diesem Jahr stellt sich der deutsche Maschinen- und Anlagenbau auch für die kommenden Monate auf Gegenwind ein.
Aber, und auch das möchte ich deutlich sagen, die Lage im Maschinenbau ist deutlich weniger desaströs, als es manche Schlagzeilen vermuten lassen,
sagt Karl-Martin Welker, Präsident des Verbandes der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA. Die schwächere Weltkonjunktur, die globalen Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China, und der Wandel in der Autoindustrie in Deutschland haben sich bei den Maschinenbauern in die Auftragsbücher geschrieben. Deswegen greifen mittlerweile einige Unternehmen zum Mittel Kurzarbeit. Zwischen Mai und September hat sich die Zahl der kurzarbeitenden Beschäftigten in den Unternehmen des Verbandes auf über 14.500 mehr als verdoppelt. Und der Verband geht auch davon aus, dass die Quote von kurzarbeitenden Beschäftigten in den kommenden zwei Quartalen noch deutlich steigen werde.
Das würde ich aber als positives Signal interpretieren, denn das heißt zu Deutsch, dass die Firmen davon ausgehen, dass sie all diese Leute wieder brauchen, um den nächsten Aufschwung zu realisieren. Würden Sie der Meinung sein, das Ganze geht hier den Bach runter, dann würden Sie die Leute nicht in Kurzarbeit schicken, sondern entlassen.
Dafür spricht jedenfalls, dass die Zahl der Beschäftigten trotz des aktuellen Produktionsrückgangs weiter leicht gestiegen ist. Der VDMA vertritt in der mittelständisch geprägten Branche rund 3.200 Unternehmen mit über 1,3 Millionen Beschäftigten. Für das kommende Jahr rechnet der Verband damit, dass die Produktion um weitere 2% zurückgeht. Allerdings soll dann auch die Talsohle erreicht sein und es danach wieder aufwärts gehen.
Dennoch, zunächst sind es gedämpfte Aussichten für den deutschen Maschinenbau, der zunehmend auf Kurzarbeit setzt. Ganz anders bei der Deutschen Bahn. Hier werden gerade händeringend neue Leute gesucht. Der Staatskonzern will in diesem und im nächsten Jahr 50.000 neue Beschäftigte einstellen. Denn wenn die Fahrgastzahlen weiter steigen, muss auch das Personal aufgestockt werden. Johannes Frevel mit den Einzelheiten.
Die Sparjahre mit kräftigem Personalabbau bei der Deutschen Bahn sind vorbei. Das Unternehmen hat eine deutliche Trendwende vollzogen. Bis 2030 sollen die Fahrgastzahlen im Fernverkehr verdoppelt werden. Von der Straße auf die Schiene, die Verkehrswende soll das Klima durch weniger Treibhausgas CO2 entlasten. Zudem verliert das Unternehmen jährlich 15.000 bis 16.000 Mitarbeiter, die in Rente gehen. Zusammen mit der Besetzung von jährlich 8.000 zusätzlichen Stellen ergebe das einen hohen Einstellungsbedarf, errechnet Bahnpersonalvorstand Martin Seiler vor.
Es ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe, in einem Jahr 24.000 neue Mitarbeitende einzustellen. Wir haben derzeit einen klassischen Bewerbermarkt, das heißt, wir müssen auch mit innovativen Ideen an den Start gehen. Aber wir brauchen natürlich auch attraktive Arbeitsbedingungen, die haben wir bei der Bahn. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr in ähnlicher Größenordnung neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können.
Die Bahn sucht geeigneten Nachwuchs in süd- und südosteuropäischen Nachbarländern bis nach Spanien und Griechenland. Zudem bereitet sich das Staatsunternehmen etwa darauf vor, auch Mitarbeiter aus der krisenden Autoindustrie zu übernehmen. Im nächsten Jahr wird die Bahn dazu 5.000 Qualifizierungsplätze für Quereinsteiger einrichten.
Das ist für uns ein zentral wichtiges Thema. Zum einen natürlich, um neue Kräfte zu gewinnen, zum anderen aber auch einen Beitrag zu leisten in unserer Gesellschaft. Wir sind da sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben Programme für junge Menschen in Richtung einer Ausbildung. Wir haben Programme für Quereinsteiger und wir sind derzeit dabei, auch für geflüchtete Frauen Rahmenbedingungen zu schaffen, um in den Arbeitsmarkt zu kommen.
Allerdings, die Bahn muss attraktiver werden, um weiterhin genügend Mitarbeiter zu gewinnen. Lokführer, Fahrdienstleiter oder Rangierer gehören nicht zu den Spitzenverdienern. Deshalb will die Bahn in 10 Ballungsgebieten mit Wohnungsmangel wieder Werkswohnungen anbieten. Etwa auf innerstädtischen Bahngrundstücken, wenn denn die Kommunen bei Baugenehmigungen mitspielen.
Das Thema bezahlbare Wohnungen ist tatsächlich ein relevantes für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und da wollen wir auch einen Beitrag leisten. Das heißt, wir sind zum einen dabei, Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften einzugehen, aber auch mit Partnern gemeinsam wirklich Werkswohnungen neu zu schaffen und dann auch tatsächlich durch unsere Kolleginnen und Kollegen zu belegen. Das ist ein wichtiges Thema und da wollen wir unseren Beitrag leisten.
Die Bahn hat bundesweit Verträge mit Wohnungsgesellschaften abgeschlossen. Mitarbeiter kommen ohne Kaution an eine neue Wohnung.
Und wir bleiben noch bei der Deutschen Bahn. Der Bundesrechnungshof bemängelt eine fehlende Transparenz bei dem Staatskonzern, denn das Bundesverkehrsministerium greife nicht durch, so die Kritik, und bekomme nicht alle Unterlagen, etwa zur wirtschaftlichen Lage der Auslandstochter Arriva, die an die Börse gehen soll. Die Bahn ist nur ein Thema im aktuellen Bericht des Bundesrechnungshofs, in dem sich auch Kritik an Toilettenkabinen an Rastplätzen für 80.000 Euro befindet. Sebastian Tittelbach berichtet aus Bonn.
Die schwarze Null. In Berlin ist sie gerade das große Thema. Wird sie auf Druck der SPD aufgeweicht, vielleicht sogar aufgegeben? Bei solchen Fragen müssten beim Bundesrechnungshof in Bonn doch die Alarmglocken schrillen. Doch Rechnungshofpräsident Kai Scheller bleibt da entspannt. Die schwarze Null sei aktuell prominenter, als sie es verdient habe. Wichtiger sei es, wofür man sein Geld ausgibt.
Also einen soliden Haushalt zu haben, der zunächst mal mit dem vorhandenen auskommt. Und wenn er das nicht mehr schafft, dann müssen zunächst mal ja auch die vielen Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden.
Beim Bund gibt es da einige Nachholbedarf. Knapp 300 Seiten ist der Bericht des Bundesrechnungshofs dick und er zeigt, dass der Bund sich sprichwörtlich einiges sparen könnte. So will die Straßenbauverwaltung Niedersachsen für 4 Millionen Euro selbstreinigende Rastplatztoiletten aufstellen, macht 80.000 Euro pro Kabine.
Wartungsintensiv, störanfällig, die Toilettensitze fahren zurück und werden dann gereinigt, ein sehr aufwendiger Prozess. Aber wenn wir daran denken, dass die vielen verwahrlosten Schultoiletten ja mal gerichtet werden müssten, dann denke ich mir, könnte man das Geld auch besser ausgeben als hier.
Viel Platz im neuen Bericht nimmt das Verteidigungsministerium ein. So kann die Bundeswehr auch nach Jahren noch immer nicht die Gehälter von frisch eingestellten Soldaten richtig berechnen. Und der Trainingssimulator für den neuen Schützenpanzer Puma funktioniert nicht. Kosten bislang 106 Millionen Euro. Warnungen gab es genug.
Da hat das Heer, da haben wir von Anfang an gesagt, das wird nichts, das geht nicht gut.
Statt im Simulator trainieren die Soldaten in einem echten Panzer. Das sorgt für mehr Verschleiß und damit für noch höhere Kosten. Harte Worte findet der Bundesrechnungshof für die Deutsche Bahn und das zuständige Bundesverkehrsministerium. Die Rechnungsprüfer wollten sich die Auslandstätigkeiten und das Stromgeschäft der Bahn genauer ansehen. Doch die Deutsche Bahn verweigere Auskünfte und der Bund nehme dieses rechtswidrige Verhalten hin, kritisiert Kai Scheller.
Das Verkehrsministerium ist rechtlich ganz klar gehalten, hier über den Aufsichtsrat zu kontrollieren und zu begleiten, schaut aber eben recht tatenlos zu. Wir werden dem Parlament diese Prüfungsergebnisse vorlegen und dann muss dort die Regierung Rechenschaft ablegen.
In seinem Bericht empfiehlt der Bundesrechnungshof außerdem, die Subventionen des Bundes genauer zu überprüfen. So beteiligt sich der Bund jährlich mit 71 Millionen Euro an den Kraftstoffkosten im öffentlichen Personennahverkehr. Dabei werden allerdings gerade die Busse gefördert, die besonders viel Diesel verbrauchen. Und auch das Steuerprivileg für Handwerkerrechnungen könne weg.
Eine Handwerkerdienstleistung wird ja privilegiert in der Einkommenssteuer. Das ist vor 10 Jahren geschaffen worden in der Wirtschaftskrise. Heute haben wir eine Bauhochkonjunktur. Also die Frage ist sehr berechtigt, ob das heute noch geboten ist.
Derzeit stehe es gut um den Bundeshaushalt dank hoher Einnahmen und geringer Zinsen, sagt der Präsident des Bundesrechnungshofs. Nur ausruhen dürfe sich die Bundesregierung darauf nicht.
Der Beitrag von Sebastian Tittelbach. Wann sind Subventionen für ein Unternehmen zulässig und wann verzerren sie den Wettbewerb? Wenn Staaten in solchen Fragen über Kreuz liegen, können sie die Welthandelsorganisation anrufen und einen Streit schlichten lassen. Doch nun droht die WTO in diesem Punkt handlungsunfähig zu werden, denn für ein Schlichtungsverfahren braucht es mehrere Richter, doch ab morgen gibt es nur noch einen und einer allein darf nicht schlichten. Die WTO wäre kaltgestellt. Peter Kapern erklärt.
Der Gehirntod der Welthandelsorganisation WTO ist nicht mehr abzuwenden. Das steht seit gestern fest. Da haben sich die Botschafter der Mitgliedstaaten zu einer Krisensitzung getroffen. Erstes Ergebnis: Die USA bleiben dabei. Sie blockieren die Ernennung neuer Richter für den sogenannten Appellate Body, die Berufungsinstanz der WTO. Das bedeutet, von heute Mitternacht an hat dieses Gremium nur noch einen Richter, weil zwei weitere in den Ruhestand gehen. Ein Richter, das ist zu wenig, um weiter in Streitfällen entscheiden zu können. Mindestens 3 Richter sind dafür vorgeschrieben. Alle WTO-Urteile aus der ersten Instanz können nun nicht mehr in zweiter Instanz überprüft werden. Und damit ist der für den Welthandel vereinbarte Streitschlichtungsmechanismus Gehirntod. Der Verantwortliche dafür ist schnell ausgemacht: US-Präsident Donald Trump, bei dem die Abkehr vom Multilateralismus ja zum Programm geworden ist. Martin Bramel vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFO macht jedoch darauf aufmerksam, dass der US-Widerstand gegen die Berufung von Richtern weit älter ist als die Präsidentschaft Trumps.
Dieser Prozess ist seit einigen Jahren im Gange. Schon die Obama-Administration hat blockiert, dass neue Richter nominiert wurden. Die Trump-Administration hat weitergemacht. Man hat ihr bewusst aus amerikanischer Sicht das WTO-Gremium eigentlich absterben lassen.
Die Vorbehalte der USA gegen die WTO sind also keine Erfindung Trumps. Washington hat viele Jahre lang moniert, dass die WTO zu langsam entscheidet. In der Regel dauert es mehr als 3 Jahre, bis ein Streitfall entschieden ist. Vor allem aber stört es die US-Regierung, dass die WTO nicht nur Recht spricht, sondern durch ihre Urteile auch neue Normen setzt, also Recht schafft.
Die Amerikaner haben mehrfach vorgebracht, dass das WTO-Gremium sein Mandat überschritten hat, dass es das Recht laufend fortentwickelt, dass es über Dinge entscheidet, die eigentlich nicht entschieden werden sollten durch ein zwischenstaatliches Gericht. Und das gilt es ernsthaft zu diskutieren.
Allerdings, alle Versuche, eine Reform der WTO voranzubringen, sind gescheitert. Das Ergebnis war die Blockade durch die USA. Und die wird von der EU deutlich verurteilt. Handelskommissar Paul Hogan sprach heute von einem ernsthaften Rückschlag für das Welthandelssystem. Hogan ist dabei, eine Alternative zum nun gehirntoten Streitschlichtungsmechanismus der WTO zu entwickeln. Keine leichte Aufgabe, wie der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer meint.
Die EU kann einerseits nicht die multilaterale Praxis weiterentwickeln, weil es eben diese Blockade aus Washington gibt. Andererseits sollte sie sich auch nicht auf rein bilaterale Ersatzlösungen verständigen, denn dadurch trüge sie dazu bei, den Multilateralismus zu Grabe zu tragen.
In der Tat erwägt die EU 2 Alternativen, um im Welthandel auch künftig Rechtstreue zu garantieren. Entweder bilaterale Abkommen zur Schaffung von Schiedsgerichten, was den Eindruck erwecken könnte, auch die EU habe kein Interesse am Multilateralismus mehr. Oder ein multilaterales Abkommen, an dem sich möglichst viele Staaten beteiligen, was dann aber wiederum so aussehe, als gäbe die EU auf die WTO keinen Pfifferling mehr. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist bislang nicht erkennbar. Reinhard Bütikofer rät:
Ich finde, man darf die multilaterale Flinte nicht jetzt ins Korn werfen. Ende des nächsten Jahres ist schließlich in den Vereinigten Staaten eine Präsidentenwahl und danach kann alles schon wieder anders aussehen.
So der Rat des grünen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer. 18.000 Stellen fallen weg, das Investmentbanking wird beschnitten und die Weihnachtsfeier für Ruheständler fällt aus. Die Deutsche Bank will sparen und dafür baut sie radikal um. Sie will Vertrauen zurückgewinnen und das auch bei all jenen, die Deutsche Bank Aktien halten, die inzwischen nur noch um die 6-7 Euro kostet. Die Bank hat Investoren heute nach Frankfurt am Main geladen, um über den Stand des Umbaus zu informieren. Und ob dieses Gespräch für mehr Vertrauen sorgt, Brigitte Scheutes hat zugehört.
Deutsche Bankchef Christian Sewing bemühte sich heute nach Kräften, vor den Investoren Optimismus zu verbreiten. Die Deutsche Bank liege voll im Plan. In einzelnen Bereichen habe sie sogar mehr erreicht als erwartet.
We are fully on track. On key dimensions of our transformation agenda, we are either in line or ahead of our plan.
Im Anleihe- und Devisenhandel nämlich läuft es wieder besser. Auch der Ausstieg aus dem Aktienhandel ist schon gut vorangekommen. Das Geschäft mit Hedgefonds und der elektronische Aktienhandel werden an die französische BNP Paribas übertragen. Und nicht nur das. Sewing zeigt sich überzeugt, dieses Mal sei der Umbau anders. Das könne er aus persönlicher Erfahrung nach 30 Jahren in der Bank sagen.
After 30 years at this bank, I can tell you from my personal experience, this time is different.
Aber es nutzte wenig, denn mit ihrem Ausblick konnte die Bank Anleger nicht überzeugen. Die Aktien des Geldhauses verloren nach anfänglichen Gewinnen 1%. Es gebe nicht viel Neues, meinten die Händler. Die Bank müsse wirklich liefern. So bleibt es bei den Kosteneinsparungen von 1,4 Milliarden Euro. Neu ist aber, die Privatkundenbank soll nicht nur 600 Millionen, sondern sogar 400 Millionen Euro mehr beisteuern. Wie? Das erklärte der Vizechef der Deutschen Bank, Karl von Rohr.
Around 1 billion of these reductions.
Etwa 1 Milliarde Euro dieser Einsparungen wollen wir im deutschen Geschäft erzielen. Das soll im Vertriebsnetz geschehen, als auch in den Bereichen ohne direkten Kundenkontakt. Weil die Unternehmenskunden jetzt der Unternehmensbank zugeordnet sind, können wir uns ganz auf Privatkunden fokussieren und entsprechend eine auf sie ausgerichtete IT-Plattform aufbauen.
Specifically designed for retail customers and for retail operations.
Denn da hat die Bank mit der Integration der Postbank in die Deutsche Bank noch viel zu tun. Der Umbau und das Renditeziel von 8% bis 2022 seien wegen des Gegenwinds zwar ambitionierter geworden, meinen die Manager. Mehr als 18.000 Stellen aber will das Geldhaus nicht abbauen. Das Kapital wollen sie auch nicht erhöhen. Da würde der Aktienkurs wahrscheinlich noch tiefer in den Keller gehen. Gegenwind kommt von der schlechteren Konjunktur. als auch von den nun lange niedrigen Zinsen. Die Negativzinsen will die Bank an Unternehmenskunden und an vermögende Privatkunden weitergeben. Im Interview mit dem Nachrichtensender NTV versicherte Sewing aber:
Ich kann mir Strafzinsen für die breite Privatkundschaft so nicht vorstellen.
Aber untätig will die Bank diesen Kunden gegenüber nicht bleiben.
Für uns geht es um was ganz anderes, dass wir den Kunden noch besser beraten. Und wenn es eine Bank gibt, die diese Expertise hat, die diesen Hintergrund hat, auch die Produkte dafür, dann ist es die Deutsche Bank.
Wenn die Kunden ihre Einlagen auf Giro- oder Tagesgeldkonten, nämlich vermehrt in andere Produkte investieren, dann verdient die Bank auch an den Gebühren. Eine Win-Win-Situation also. Zumindest sehen das die Manager so.
Aus Frankfurt, Brigitte Scheutes. Der VW-Abgasbetrug ist noch immer nicht ausgestanden. Nun hat die kanadische Regierung Klage gegen den Autobauer eingereicht. Der Konzern habe Fahrzeuge nach Kanada importiert, von denen VW gewusst habe, dass sie gegen die Emissionsvorgaben verstießen. Antje Passenheim.
Der Vorwurf, der Wolfsburger Konzern habe Autos nach Kanada importiert, von denen die Unternehmensführung gewusst habe, dass sie gegen die Emissionsvorgaben verstießen. 128.000 Fahrzeuge seien es zwischen 2008 und 2015 gewesen, sagt die Regierung in Ottawa. VW wird in 58 Punkten wegen des Verstoßes gegen das kanadische Umweltschutzgesetz angeklagt. In zwei weiteren Punkten geht es darum, dass der Autobauer irreführende Informationen bereitgestellt haben soll. Er erklärte inzwischen, dass er in vollem Umfang mit den kanadischen Ermittlern zusammengearbeitet habe. Es werde ein Vergleich vorbereitet. Der soll am Freitag in Toronto vorgestellt werden. Dann wird auch VW in der Sache erstmals vor Gericht erscheinen. Der Fall kommt mehr als 4 Jahre, nachdem der deutsche Autobauer eingeräumt hat, in 11 Millionen Fahrzeugen weltweit eine Software für Emissionstests eingebaut zu haben, damit die Autos sauberer schienen, als sie tatsächlich waren. Umweltexperten kritisierten die Ermittlungen der kanadischen Behörden wiederholt als zu langsam. In den USA hatte VW sich vor 2 Jahren wegen des Abgasskandals schuldig bekannt und wurde mit einer Zahlung von umgerechnet knapp 3,9 Milliarden Euro bestraft. Mehrere VW-Manager sind in den USA und in Deutschland für die Irreführung zur Verantwortung gezogen worden. Einige von ihnen sitzen dafür im Gefängnis.
VW wird in Kanada verklagt. Wie die Aktie des Unternehmens darauf reagiert, das hat Claudia Werle für uns in Frankfurt am Main an der Börse im Blick. Frau Werle, was sehen Sie da?
Ja, wir sehen bei VW-Aktien ein leichtes Minus. Es ist ja nicht das erste Mal, dass VW mit solchen Klagen konfrontiert wird und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass sich Gerichte mit dieser Sache beschäftigen. Hier an der Börse ist der Blick nach vorne wichtig. Also was macht der Konzern, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein? Und das zählt.
Und ansonsten steht die Börse mal wieder im Zeichen des Handelskonflikts zwischen den USA und China, allerdings ein bisschen unentschieden. Was überwiegt denn jetzt, Sorge oder Hoffnung?
Ich sag's mal so, es hoffen viele, dass sich die beiden Streithähne zumindest in einigen Bereichen werden annähern können. Es steht wirklich für beide sehr viel auf dem Spiel. Der amerikanische Präsident will wiedergewählt werden, will seinen Wählern Erfolge präsentieren. Die Chinesen bekommen die Auswirkungen der Zollstreitigkeiten längst zu spüren. Das in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft des Landes deutlich abgeschwächt hat. Jetzt am 15. Dezember drohen neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA. Zuletzt sind immer wieder Verschiebungen dieser Strafzölle ins Spiel gebracht worden. Schwer zu sagen, von was sich der amerikanische Präsident in seinen Entscheidungen letztendlich leiten lassen wird. Der DAX heute jedenfalls den ganzen Tag im Minus, kann sich immerhin vom Tagestief erholen, steht jetzt bei 13.064 Punkten.
Die Deutsche Bank, die wirbt um Vertrauen für den Umbau. Die Aktie vorhin im Minus, haben wir gehört, im Beitrag immer noch?
Sie ist immer noch im Minus. Anfang hatte sich positiv ausgewirkt, dass die Europäische Zentralbank die Kapitalanforderungen für das Institut reduziert hat. Positiv Nachricht auch. Der Konzernumbau geht ja teilweise schneller voran als gedacht. Aber wir haben es eben gehört, an den äußeren Rahmenbedingungen hat sich ja wenig geändert. Die sind schwierig und die Deutsche Bank tut sich einfach schwer, damit Vertrauen für ihren neuen Kurs zu bekommen.
Der Online-Konzern Amazon sichert sich einen Teil der Übertragungsrechte für die Champions League.
Ja, Fußballfans werden sie in Zukunft wirklich schwer haben, wenn sie nicht Abonnent bei Amazon sind. Denn der amerikanische Medienriese steigt groß bei Live-Übertragungen von Fußballspielen ein. Ab der Saison 2021-22 sind einige Spiele der Königsklasse nur noch bei Amazon Prime Video zu sehen. Wie die anderen oder wer die anderen Spiele überträgt, das ist noch offen. Die Bundesliga-Medienrechte werden ab dem kommenden Jahr auch neu vergeben. In diesem Fall wird aber das Bundeskartellamt ein Wörtchen mitzureden haben.
Dann schauen wir noch auf den Kurs des Euro, auf die Anleihen und auf das Gold.
Der Euro wird mit $1.1096 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von -0,32 auf -0,3% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1.463,59.
Und das waren Börseninformationen aus Frankfurt am Main heute von Claudia Werle. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft für Dienstagabend zu Ende. Es folgen jetzt um 17:30 die Nachrichten und anschließend übernimmt dann Kultur heute dann hier im Studio Henning Hubert. Mein Name ist Sina Fröndrich.